Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der beschäftigt weiter die innenpolitische Diskussion dieser Tage. Die Ermittler gehen davon aus, dass es politischer Mord war. Im Netz hatte es Hass und Hetze auf Lübcke geregnet, wegen seiner Äußerungen aus dem Herbst 2015, mit denen er sich hinter die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel stellte. Selbst nach seinem Tod ging die Hetze und die Häme weiter. In der vergangenen Woche hat es ein Geständnis und zwei weitere Festnahmen gegeben. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts sprach Innenminister Seehofer von einem Höchststand bei der Zahl der Rechtsextremisten und kündigt an, dem Rechtsextremismus die Stirn zu bieten. Viele Forderungen, die jetzt von der Union kommen, die kennen wir schon aus den Diskussionen um den islamistischen Terror. Der Verfassungsschutz soll gestärkt werden, Ermittlungsbefugnisse ausgeweitet, auch im digitalen Bereich. Chats sollen für die Ermittler nicht länger tabu bleiben. Und wir wollen fragen, sind das die richtigen Antworten? Waren die Sicherheitsbehörden bisher zu stark auf den islamistischen Terror fokussiert? Und hat auch die Politik die Gefahr von Rechtsaußen bisher nicht ernst genug genommen, weil es eben jetzt erstmalig seit Kriegsende einen Repräsentanten des Staates trifft, der tödlich vom rechten Terror getroffen wurde. Rechtsextremer Terror, welche Konsequenzen muss der Mordfall Lübcke haben? Das ist unser Thema heute Vormittag. Wir wollen darüber diskutieren in den kommenden anderthalb Stunden hier im Deutschlandfunk bei uns in Kontrovers. Und unsere Studiogäste heute Morgen sind Michael Brandt für die CDU im Bundestagsinnenausschuss, Bundestagsabgeordneter aus Hessen und ein langjähriger Weggefährte Walter Lübkes. Er ist uns heute zugeschaltet aus dem Börsenstudio in Frankfurt. Und Petra Pau von der Partei Die Linke diskutiert mit uns, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und Mitglied im Innenausschuss, ist uns aus Berlin zugeschaltet, wie auch Georg Pazderski, der stellvertretende Bundessprecher der AfD und Landeschef der Partei in Berlin. Wir wollen, wie immer, heute Vormittag nicht unter uns diese Fragen, die ich skizziert habe, drehen und wenden. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie sich zu Wort melden, heute Vormittag in unserer Sendung Kontrovers. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, wenn Sie live mit uns diskutieren wollen. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail, das geht an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und wie gewohnt steigen wir auch mit Hörermeldungen ein. Stimmen, die heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter gelandet sind, haben wir schon für Sie zusammengestellt.
Grüß Gott, Inge Hoffmann, München. Ich denke, alle Initiativen, die gegen rechts sind, die aufklären, die müssen dringend unterstützt werden. Mehr Gesetze brauchen wir vermutlich nicht. Unsere Gesetze sind absolut gut für diesen Fall. Sie müssen nur angewendet werden.
Das heißt Peter Sorge, ich rufe an aus Heilbronn. Die Politiker aller Parteien sollten sich wirklich hinterfragen, ob ihre Sprache auf die drängenden Fragen und ihre Antworten zum Demokratieverständnis beitragen. Weder sind alle Nazis, noch müssen alle Menschen das eigene Land verlassen, wenn sie mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind. Darüber sollten die Politiker mal nachdenken.
Herzog München, also ich finde die Causa Lübcke, die wird viel zu sehr aufgebauscht. Und wenn Sie mich nach Konsequenzen fragen, dann würde ich sagen, der normale Bürger, der muss ernster genommen werden in seinen Sorgen. Das Problem ist, den Politikern, den Reichen geht es immer besser. Die kriegen von den Niederungen des Alltags nichts mit. Und wir normalen Bürger, wir müssen alles ausfressen und ausbaden, was uns Mutti, Merkel und die schwachen Politiker mit der Flüchtlingskrise eingebrockt haben.
Lohrmann aus Nürnberg, der Terror der Rechtsextremen, das kommt von der verfehlten Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Und es muss aufhören, dass immer mehr Flüchtlinge zu uns kommen. Wir verkraften das nicht.
Kretschmann aus Berlin. Was ist eigentlich passiert, nachdem der NSU um sich geschlagen hat?
Hörerfragen, Hörermeinungen, die uns heute Morgen schon erreicht haben, die wir auch gleich mitnehmen wollen in die Diskussion. Michael Brandt von der CDU, Sie haben bei uns hier im Deutschlandfunk gesagt, vor zwei Wochen, als der Generalbundesanwalt gerade die Erkenntnisse öffentlich gemacht hatte, dass die Ermittler eben von einem rechtsextremistischen Hintergrund ausgehen, da haben Sie gesagt, das habe eine neue Qualität. Stichwort NSU. Würden Sie das auch den Angehörigen der NSU-Opfer ins Gesicht sagen, deren Väter, Brüder, Onkel doch auch Opfer politischer Morde geworden sind?
Also ich denke, man darf die einen Opfer nicht gegen die anderen ausspielen. Man darf überhaupt nicht übersehen, dass es 200 Morde vorher gegeben hat. Die neue Qualität ist, dass sich Rechtsterroristen jetzt auch konkret Vertreter des Staates vorgenommen haben. Das hat es so noch nie gegeben.
Petra Pau von der Partei Die Linke. Aus Ihrer Partei kam und kommt ja immer wieder der Ruf nach einer Abschaffung des Verfassungsschutzes. Kann der Staat wirklich drauf verzichten? Nochmal dringlicher gefragt nach diesem Mordfall, Walter Lübcke. Die Gefahr, die von Rechtsextremisten ausgeht, die auch mit geheimdienstlichen Mitteln zu bekämpfen.
Na, der schlimme Befund ist, und das weiß ich aus der Mitgliedschaft in zwei Untersuchungsausschüssen zum NSU-Komplex, dass die Nachrichtendienste sehr wohl Kenntnisse und Erkenntnisse auch zur Gefährlichkeit der seit langem existierenden rechtsterroristischen Strukturen hatten. Das war nicht nur im NSU-Komplex so, sondern auch schon vorher. Diese sind aber den Ermittlungsbehörden nicht zugänglich gemacht worden. Deshalb bleibe ich dabei, ein Verfassungsschutz als Nachrichtendienst organisiert, ist ein Fremdkörper in der Demokratie. Und um das auch gleich zu sagen, ich erwarte, dass sowohl die im Bundesamt für Verfassungsschutz als auch in den Landesämtern vorhandenen Informationen zum geständigen Hauptverdächtigen, aber auch zu den anderen Festgenommenen, nun den Ermittlungsbehörden ausnahmslos zur Verfügung gestellt werden.
Jörg Pazderski von der AfD. Mir ist aufgefallen, dass die AfD jetzt nach diesen Ermittlungserkenntnissen, anders als häufig nach islamistischen Anschlägen, nicht reagiert hat mit einem Aufruf zu Trauermärschen. Warum nicht?
Also zunächst mal müssen wir sagen, das war natürlich eine abscheuliche Tat und gerade in einer Demokratie muss man diese Tat lückenlos aufklären. Das bedeutet, wir müssen auch schauen, gibt es tatsächlich Verbindungen in den NSU-Bereich, denn das deutet sich ja offensichtlich an und hier muss sich auch der Staat und die Verantwortlichen der Vergangenheit fragen, warum schließt man die NSU-Akten für 120 Jahre? Was hat der Staat zu verbergen, dass er das tut? Und wir möchten gerne, dass das alles geöffnet wird, weil diese Tat muss lückenlos aufgeklärt werden, dass es im Interesse von uns allen.
Michael Brandt, Sie sitzen heute in unserer Sendung sozusagen in einer Doppelfunktion, einmal auch über die Verbindung nach Hessen. Verstehen Sie die Strategie dort Ihrer Parteikollegen, auch des Innenministers Peter Beuth, der jetzt zwar gesagt hat, ja, wir halten das nicht so lange unter Verschluss wie bisher geplant. Bisher geplant waren nämlich 120 Jahre, sondern wir geben das schon 2044 frei. Reicht das?
Also erstens ist wichtig, dass Sie das korrigiert haben, was Herr Pazderski gesagt hat. Es ist nämlich deutlich nach unten geschraubt worden. Das ist auch richtig so. Ich finde, dass die Hessen gezeigt haben, die hessischen Ermittler, dass der Staat wehrhaft ist. Denn anders als im Fall Karri aus den 70er Jahren von Linksterrorismus hat man jetzt den Täter dingfest gemacht. Der hat ein Geständnis abgelegt und man hat den Waffenhändler und auch den Vermittler dingfest gemacht. Die sitzen. Das heißt, der Staat hat das Signal gesendet, wir kriegen euch. Und ich glaube, auch dort sind die neuen Methoden von DNA, aber auch das Moratorium aus dem NSU an Informationen im Verfassungsschutzbereich zu kommen, sehr, sehr wichtig. Also deswegen glaube ich, ist eigentlich die Arbeit, die hier in Hessen gemacht worden ist, eine, die ein klares Signal und eine klare Kante gesetzt hat.
Petra Pau, ist das auch Ihr Blick?
Also mein Respekt vor den Ermittlern, das ist tatsächlich sehr gut. Ich erwarte allerdings, und das haben wir parteiübergreifend auch in der Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages am letzten Mittwoch deutlich gemacht, dass der Generalbundesanwalt tatsächlich die Ermittlungen zu den Netzwerken auch entsprechend konsequent führt. Das, was leider bis heute im NSU-Komplex nicht passiert ist. Es gibt so viele Bezüge des Hauptverdächtigen, geständigen Hauptverdächtigen zu den Netzwerken, in denen das NSU-Kerntrio unterwegs war. Am Wochenende haben wir gehört, ist er in der Artgemeinschaft bis 2011 unterwegs gewesen sein soll. Das sind völkische Siedler, die sehr militant daherkommen. Ich will daran erinnern, dass einer der Hauptangeklagten im NSU-Prozess, Herr Wohlleben, genau bei dieser Artgemeinschaft im vergangenen Jahr untergekommen ist. Das heißt, das Netzwerk ist weiter gefährlich. Gut ist es, dass die Ermittlungsbehörden erst einmal den Tatverdächtigen festgenommen haben, weitere offensichtlich Waffenbeschaffer. Dabei kann es aber nicht bleiben, wenn wir tatsächlich die Gefahr, die vom Rechtsterrorismus ausgeht, nicht nur minimieren wollen, sondern dafür sorgen wollen, dass niemand ob Vertreter des Staates oder Bürgerinnen und Bürger an ihrer Stelle in irgendeiner Weise durch diese Rechtsextremen gefährdet wird.
Jörg Pazderski von der AfD, sind wir an einem Punkt der Diskussion, auch einem Punkt der Entwicklung, an denen kaum gar nicht mehr bestritten werden kann, wie groß die Gefahr ist, die auch vom Rechtsextremismus in Deutschland ausgeht?
Wir haben Gefahren von jeglicher Art von Terrorismus in Deutschland. Wir haben einen Linksterrorismus und da sind ja nun auch viele AfD-Mitglieder Opfer geworden. Wir haben einen religiösen Terrorismus in Deutschland und wir haben einen Rechtsextremismus in Deutschland. Und alle diese Formen von Extremismus müssen wirklich bekämpft werden. Hier muss die Demokratie muss alle zur Gebote stehenden Mittel aufwenden, um so etwas aufzuklären und zu verhindern. Ich denke, dass die Aufklärer in Hessen einen richtigen Schritt gemacht haben, auch Hessen, dass man zunächst mal gesagt hat, wir wollen die Akten 2044 wieder öffnen. Aber ich denke, das ist nicht ausreichend. Ich denke, genau das, was meine Vorrednerin gesagt haben, hier muss lückenlos aufgeklärt werden, hier müssen die Netze aufgedeckt werden, denn letzten Endes ist jede Form von Terrorismus ist eine Gefahr für unsere Demokratie und unseren Staat.
Sagen Sie uns das nochmal, Michael Brandt, dieses Datum 2044, das ist ja nun auch nicht gerade übermorgen. Meine Frage eben war ja, wird das reichen, sozusagen die Frist um diese paar Jahre, es sind ja viele Jahre, aber es sind sogar viele Jahrzehnte, aber ist das nicht dann doch zu spät, 2044?
Also erstens war es richtig, dass der Innenminister hier in Hessen die ursprünglichen Pläne deutlich nach unten korrigiert hat, aber man darf eins nicht übersehen beim Verfassungsschutz. Sie haben dort natürlich, arbeiten Sie mit Leuten zusammen, die problematisch sind, die Sie anwerben aus diesem Bereich als V-Leute. Und natürlich ist es auch wichtig, um den Quellenschutz zu haben, dass Sie sozusagen nicht alles direkt offenlegen können, aber die Hessen, und so ist es ja auch im Bund, haben angekündigt und auch angeboten und aufgefordert, dass natürlich Untersuchungsausschüsse, Obleute, GBA alle Unterlagen geschwärzt bekommen. Also das heißt, die Kontrolle muss natürlich stattfinden und es ist vollkommen richtig. Sie müssen jetzt alle Netzwerke ausleuchten. Sie müssen Sympathisanten, Mitwisser, klammheimliche und offene Freude, alles das muss grell ausgeleuchtet werden. Und dazu brauchen Sie natürlich auch diese Unterlagen im parlamentarischen Verfahren, völlig klar. Und das wird auch gemacht.
Petra Pau.
Ein Widerspruch. Ja, genau. Also ungeschwärzt müssen diese Unterlagen zur Verfügung stehen. Und ich möchte daran erinnern, dass im gesamten NSU-Komplex zum Beispiel ein V-Mann des hessischen Verfassungsschutzes aus dem rechtsextremen Milieu bei seinen Einlassungen vor dem Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag über den NPD-Stefan, also Stefan E., welcher jetzt festgenommen wurde, sehr ausführlich gesprochen hat. Das heißt, auch hier liegen offensichtlich Kenntnisse und Erkenntnisse vor zu seinen Aktivitäten. Ich will daran erinnern, er ist seit dem 15. Lebensjahr mit schwerstkriminellen Taten gestellt worden in der rechtsextremen Szene durch Stefan E. Das muss auf den Tisch, das muss den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Und was die V-Leute in diesem Milieu betrifft, ich will daran erinnern, das sind tatsächlich bezahlte Täter. Ganz deutlich. Im NSU-Komplex haben wir gesehen, dass V-Leute sowohl des Bundesamtes als auch der Landesämter über das Geld, was sie bekommen haben für ihre Tätigkeit, die Netzwerke, wie zum Beispiel den Thüringer Heimatschutz, aus dem das NSU-Kerntrio hervorgegangen ist, finanziert haben, aufgebaut haben. Wenn ich mich schon nicht mit meiner Forderung durchsetze, den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen, ich denke, es ist an der Zeit, diese V-Leute tatsächlich abzuschalten und sich darum zu kümmern, was dort eigentlich geschieht.
Michael Brandt, möchten Sie darauf nochmal reagieren?
Also erstens kein Widerspruch zum ersten Teil, denn die Hessen haben die Unterlagen angeboten. Es kann auch dort eingesehen werden, ungeschwärzt, so wie das auch bei uns war. Ich glaube, da gibt es Lehren aus dem NSU. Aber diesen absoluten Angriff auf die Sicherheitsbehörden, auf den Verfassungsschutz, die teile ich überhaupt nicht. Denn ich glaube schon, dass die Behörden auch einen Anspruch haben auf Vertrauen und müssen sich natürlich einer engen Kontrolle unterwerfen. Aber wir dürfen diejenigen, die unseren Rechtsstaat und auch unsere Demokratie hier eine komplizierte und sehr wichtige Arbeit leisten, nicht nur mit systematischem Misstrauen begegnen. Wir müssen sehr genau kontrollieren, aber wir müssen die Bediensteten auch in ihrer Arbeit, in ihrem Dienst für den Rechtsstaat entsprechend bestärken. Und natürlich ist es problematisch mit V-Leuten. Nur, Frau Pau, die Frage ist natürlich am Ende, die Strukturen, die Sie genannt haben, wenn sich Sachen finanzieren, Leute finanzieren, wie das bei NSU passiert ist, dann kann man das überhaupt nicht verteidigen. Aber generell V-Leute abzuschalten ist natürlich falsch. Denn natürlich ist der Rechtsstaat darauf angewiesen, zu wissen, was spielt sich genau in diesen Netzwerken, von denen Sie gesprochen haben. Da gibt es lokale Verbindungen, da gibt es überregionale. Was spielt sich dort ab? Und es ist ein hochproblematischer Bereich, denn wir haben es mit Strukturen zu tun, wie in der organisierten Kriminalität. Und natürlich ist es auch so, dass Sie dort mit problematischen Leuten zusammenarbeiten. Aber das ist der Preis, dass ich Informationen bekomme, damit der Rechtsstaat die Demokratie verteidigen kann.
Und da an der Stelle, Frau Paul, lassen Sie mich kurz reingehen. Mich interessiert auch die Sicht von Herrn Pazderski auf diese Diskussion, die wir jetzt haben, ob der Verfassungsschutz gestärkt werden muss. Wir wissen, die AfD steht selbst, um es sehr neutral zu sagen, in einem Spannungsverhältnis zum Verfassungsschutz. Dieser mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Mord muss ja jetzt Anlass sein, eben den Kampf gegen den Rechtsextremismus innerhalb des Verfassungsschutzes auch zu stärken.
Ja, natürlich ist es so, dass der Verfassungsschutz durchaus mit sehr dubiosen Mitteln auch arbeitet. Das ist klar. Und da müssen wir genau überlegen, ob wir das zulassen dürfen. Es kann doch nicht sein, dass bewusst, ich sag mal, in Parteien eingedrungen wird. Das ist bei der AfD beispielsweise der Fall, gehe ich fest von aus. Und dass man dann versucht, durch Provokationen bestimmte Handlungen zu gerieren, die dann zur Beobachtung durch den Verfassungsschutz führen. Das nächste, was ist, ich will noch mal zurückgehen auf die NSU, auf den NSU-Fall.
Ja, Herr Pazderski, lassen Sie uns mal bei dem Punkt bleiben. Das ist ja interessant, wenn Sie sagen, ja, dubios. Was genau meinen Sie damit? Meinen Sie damit, dass Zeitungsartikel abgeheftet werden, zum Beispiel über Linkspolitiker, oder was ist Ihr Vorwurf?
Nein, der Vorwurf ist, dass beispielsweise Leute eingeschleust werden, die ganz bewusst provozieren, die ganz bewusst Straftaten begehen, und zwar im Auftrage des Verfassungsschutzes, ja. Und damit eine Reaktion der Partei erwartet wird, beispielsweise der beobachteten Partei erwartet wird. Und das sind doch Mittel, die einer Demokratie, meine ich, nicht würdig sind. Was wir tun müssen, ist sicherlich, wir müssen alle zu gebotenen stehenden Mitteln in einer Demokratie aufwenden, um diese Netze aufzudecken, vor allen Dingen auch, um keinen Terrorismus von jeglicher Seite zuzulassen. Und das ist doch das Entscheidende. Und wenn ich mich als Staat ins Unrecht setze, dann muss ich mir doch auch die Frage stellen lassen, ob das dann noch verfassungskonform ist. Und deshalb muss man sehr genau überlegen, was der Verfassungsschutz darf und was er nicht darf. Und ich denke, wir müssen hier deutlich restriktiver sein. Und der Bürger fragt sich ja auch, warum werden die NSU-Akten nicht geöffnet? Das ist doch beispielsweise eine Frage, die auch zurechtgestellt wird. Hat der Staat etwas zu verbergen? Was hat der Staat zu verbergen? Warum eröffnet er nicht? Und da müssen wir als Politiker sehr deutlich sagen, nein, der Staat hat nichts zu verbergen, sondern der Staat ist an einer Aufklärung interessiert.
Okay, auf den Punkt haben wir eben ja auch schon intensiv geschaut. Michael Brandt, ein bisschen Zeit haben wir noch vor den Nachrichten gleich um 10.30 Uhr. Aus der Union von Innenminister Seehofer kommt jetzt ja die Forderung, eben den Kampf gegen Rechtsextremismus im Verfassungsschutz zu stärken. Halten Sie uns die Gegenrede?
Überhaupt nicht. Also wir haben.
Ich meine jetzt die Gegenrede auf Georg Pazderski, der ja gerade für Zurückhaltung plädiert.
Also erstens ist doch völlig klar, wir brauchen auch Quellenschutz, weil es kann ja nicht sein, wenn ich Leute dazu nutze, an Informationen ranzukommen, dass ich am nächsten Tag die Quelle offenlege. Dass Herr Pazderski hier diese Rede hält, ist völlig klar, weil seine Partei natürlich auch im Blick des Verfassungsschutzes ist, aus gutem Grund. Es darf jetzt nicht mehr Prüffall AfD genannt werden, aber zum Beispiel der Verdachtsfall der Flügel und die junge Alternative. Das heißt, weil dort natürlich Aktivitäten stattfinden, die gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind, ist er im Visier und das aus
Was
gutem Grund.
Was zu beweisen gilt, Herr Brandt, ja? Das ist einfach eine Behauptung, die
Herr
stimmt.
Herr Pazderski, Sie können darauf gleich noch mal reagieren.
Also ich erwähne nur das, was der Verfassungsschutz selbst sagt, und dafür ist er da, eben nicht auf einer Seite blind zu sein. Das gilt weder für rechts und für links, und Frau Pauer hat die Position vertreten, die Linken immer vorgetragen haben. Ich glaube, es ist am Ende wichtig, dass man den Verfassungsschutz, und das zeigt sich in der Diskussion ja prima, die Linke und die Rechte versuchen hier den Verfassungsschutz in die Enge zu treiben. Ich bin für eine starke Kontrolle des Verfassungsschutzes, aber er ist ein wichtiges Instrument gegen die wehrhafte Demokratie. Und am Ende ist ganz wichtig, dass der Staat angesichts einer Höchstzahl an Rechtsextremisten in Deutschland, das hat der Verfassungsschutzbericht letzte Woche ja auch gezeigt, dass der Staat in alle Richtungen wehrhaft bleiben muss. Im Übrigen auch bei gewaltbereiten Linksextremen, bei Islamismus und Antisemitismus.
Und wir diskutieren heute über die weiteren Konsequenzen aus dem Mordfall Walter Lübcke. Ich stelle Ihnen unsere Studiogäste noch mal vor. Petra Pau diskutiert mit uns, Bundestagsvizepräsidentin von der Partei Die Linke und Mitglied im Innenausschuss. Wie der hessische CDU-Abgeordnete Michael Brandt, der uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Und Petra Pau sitzt in unserem Berliner Hauptstadtstudio gemeinsam mit Georg Pazderski, dem stellvertretenden Bundessprecher der AfD und dem Berliner Landeschef der AfD. Wir waren gerade beim Thema stehen geblieben vor den Nachrichten. Es dreht sich da um ja ganz konkrete politische Forderungen, die jetzt auf den Mordfall Walter Lübcke folgen. Zum Beispiel die Forderung nach einem Ausbau der Kompetenzen des Verfassungsschutzes. Georg Pazderski, Sie wollten da noch mal drauf reagieren.
Ja, ich muss einfach sagen, wissen Sie, der Punkt ist doch, ob wir das so etabliert haben, wie es tatsächlich sein sollte. Wenn wir in die Vergangenheit schauen und beispielsweise das NPD-Verbotsverfahren deshalb gescheitert ist, weil man nicht mehr unterscheiden konnte, welcher Einsatz von V-Leuten dort war und inwieweit die dazu beigetragen haben, dass die NPD nicht verboten werden konnte, dann sage ich, dann macht der V oder der Verfassungsschutz etwas falsch. Das nächste ist, die Frage ist, ob Deutschland wirklich einen Verfassungsschutz braucht. Es gibt, glaube ich, keine westliche Demokratie, die eigene Verfassung mit einem eigenen Dienst schützt. Und da muss man sich doch fragen, warum brauchen wir das noch 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg? Offensichtlich war das zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland durchaus ein vernünftiges Instrument, aber ich glaube, dass sich das mittlerweile überholt hat und wir müssen uns genau überlegen, ob wir tatsächlich noch den Verfassungsschutz brauchen.
Michael Brandt von der CDU, nochmal Ihre Reaktion.
Also ich sag mal, da wundert man sich ja schon die Frage, wenn ausgerechnet Herr Pazderski die Frage stellt, ob wir den Verfassungsschutz brauchen. Ich will Sie mal gegenfragen, was haben Sie eigentlich dagegen, die Verfassung zu schützen? Ist doch völlig offensichtlich
das
angesichts der Zahlen des Verfassung. Nein, Sie machen es ja gerade nicht. Ganz im Gegenteil.
Reden Sie doch keinen Unsinn, Herr Brandt.
Sehen Sie, Sie werden sofort ausfällig, unsachlich. Sie gehen nicht auf das Argument ein.
Sie sagen,
ich habe doch gerade das Wort
Verfassung
gehabt.
Nicht schützen. Herr Brandt, ich war 41 Jahre Soldat.
Aber passen Sie auf, ich habe doch gerade das Wort. Ich habe doch gerade das Wort.
Ja, kleine Sekunde, meine Herren, wir machen es so. Michael Brandt fährt fort mit seinem Argument und Herr Pazderski, auch von mir käme die Bitte, dass Sie dann mit einem inhaltlichen Argument antworten. Ich finde die Antwort Unsinn, ich finde die recht pauschal.
Also ich sag mal, letzte Woche haben wir einen Verfassungsschutzbericht vorgestellt, der Bundesinnenminister, und die Zahlen sind doch eindeutig. Es gibt einen Höchststand an rechtsextremen Personen und Vorfällen, an Straftaten, an Gewalttätern. Über die Hälfte dieser 24.000 Leute sind gewalttätig. Bei den Autonomen im linken Bereich, Linksextremismus, sind es über 9.000. Wir haben eine hohe Gefährdungslage im Bereich Islamismus, Antisemitismus. Wer da sagt, das hätte sich alles überholt und warum müssen wir unsere Verfassung schützen? Ehrlich gesagt, der hat den Knall nicht gehört.
Herr Pazderski, haben Sie inhaltlich jetzt noch ein Gegenargument?
Ja, ich habe noch ein Gegenargument. Herr Brandt, Sie wissen aber auch, dass beispielsweise in dem Verfassungsschutzbericht Straftaten, die nicht eindeutig einer Gruppe zugeordnet werden können, automatisch rechts zugeordnet werden. Das nächste, was passiert ist, es gibt beispielsweise eine ganze Menge sogenannter Hassverbrechen oder anderer Verbrechen, wo einfach pauschal alles rechts zugeschlagen wird. Wir haben den Fall in Sachsen-Anhalt gehabt, dass ein Hakenkreuz auf ein AfD-Büro gemalt worden ist, das ist auch rechts zugeschlagen worden. Und da frage ich mir schon, oder stelle ich mir schon die Frage, wie lauter sind solche Statistiken, auf die man sich dann ständig beruft, um, ich sag mal, seine eigene Meinung dann dadurch auch zu stützen.
Wir wissen,
Herr Pazderski, mir ist völlig
Abwägung,
egal, wo Gewalt herkommt.
Herr Brandt,
ich möchte Sie nicht in meinem Land.
Herr Brandt, ich würde an dieser Stelle gerne die Runde öffnen. Wir wissen, dass diese Diskussion um eine Priorität der Gefahr und auch um eine Priorisierung der Zahlen, dass die per se schwierig ist. Auch das versuche ich neutral zu sagen. Und das ist auch genau der Punkt, den unseren Hörer Michael Zimbal interessiert. Sie sind jetzt in der Leitung, Herr Zimbal. Schönen guten Tag. Was ist Ihr Beitrag?
Ja, da will ich doch noch mal kurz auf den Verfassungsschutz zurückkommen. Ich war 1986 in Göttingen DGB-Kreisvorsitzender, habe dann erfahren, dass in Mackenrode bei Göttingen jemand schon seit 10 Jahren FAP-Leute ausbildet. Der hieß Polacek, dieser Mann. So, und der Verfassungsschutz hat den 10 Jahre beobachtet und hat den Mann gewähren lassen. Der konnte also sein Geschäft machen. Erst nach 3 großen Demos, die wir dann veranstaltet haben als Deutscher Gewerkschaftsbund mit vielen anderen Institutionen, ist der Mann dann nach Österreich weggezogen. Das muss man sich doch mal vorstellen. Da kann ich mich doch nur noch fragen, was macht der Verfassungsschutz eigentlich? So, das nochmal dazu. Also, die andere Frage ist natürlich, ob der Staat auf dem rechten Auge blind ist. Man kann es an dem Beispiel NSU schon klar machen. Dort wurde das gesamte Umfeld nicht aufgeklärt, was es zu den 3 oder 4 Verhafteten gegeben hat. Und das kann man dann keine schonungslose Aufklärung, wie sie Frau Merkel den Verwandten der Ermordeten versprochen hat, nennen. So, dann sage ich nochmal, wie können denn eigentlich Beamte in die AfD gehen, ohne dass der Staat sagt, das geht so nicht, solange es solche Leute wie Höcke in der AfD gibt. Das stelle ich nur mal in den Raum.
Okay, interessante Frage. Vielen herzlichen Dank, Herr Zimbal, die wir natürlich an dieser Stelle auch direkt aufnehmen und in die Diskussion weitergeben wollen. Georg Pazderski, Sie waren früher Offizier, sind heute Landeschef in der AfD. Wie reagieren Sie auf diese Forderung, dass das pauschal unmöglich sein sollte, als AfD-Mitglied?
Ja, da muss ich den Herrn Zimbal natürlich korrigieren. Natürlich ist es möglich. Wir sitzen im Bundestag, wir sind eine demokratische Partei, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Warum sollte es für Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes nicht möglich sein, in die AfD einzutreten? Die können genauso gut auch in die Linke eintreten und in andere Parteien. Es gibt keinen Grund dafür. Es wird hier versucht, eine Chimäre aufzubauen, nach dem Motto, die AfD sei verfassungsfeindlich oder zumindest kritisch zu sehen. Ja, das ist genau die ganze Diskussion, die derzeit geführt wird. Man versucht es zu tun, und zwar man wendet hier eine Strategie an. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat das sehr schön gesagt, wie sie in totalitären Staaten angewendet wird. Isolieren, stigmatisieren, diskreditieren und dann neutralisieren. Und genau das wird derzeit in dieser Diskussion versucht.
Ja, das ist eine ziemlich starke Zuspitzung, Herr Pazderski. Da würde ich gerne die Reaktion von Petra Pau hören.
Also erstens halte ich mal fest, um die AfD und ihre Politik einschätzen zu können, dazu brauche ich tatsächlich nicht den Verfassungsschutz, da reicht mir das, was ich tagtäglich erlebe. Ich vergleiche das immer wieder. Sie legt auch im Bundestag die rhetorischen Brandsätze in der Hoffnung, dass sie draußen aufgenommen werden. Zweiter Punkt, eben fiel das Wort, der Verfassungsschutz oder die Behörden werden auf dem rechten Auge blind. Ich sage Ihnen, nach der Arbeit in den Untersuchungsausschüssen zum NSU werde ich nie wieder sagen, dass die Behörden auf dem rechten Auge blind sind. Und da bin ich jetzt auch bei meiner Kritik. Die Ämter für Verfassungsschutz, andere Behörden brauchen keine neuen Befugnisse, sondern das, was an Erkenntnissen vorliegt, muss analysiert werden und die Gefahren für die Demokratie, aber wie wir nun wissen, auch für Leib und Leben von Menschen, müssen abgewendet werden. Und da muss endlich mit der Praxis Schluss gemacht werden, dass es den Ämtern für Verfassungsschutz oder auch den anderen Nachrichtendiensten, beispielsweise dem MAD, reicht, diese Erkenntnisse zu haben, diese aber nicht auch an die Behörden weiterzugeben, die übrigens auch für die Prävention zuständig sind, im Vorfeld, bevor etwas passiert.
Spannender Punkt in dieser Diskussion. Ich bin jetzt inhaltlich nochmal bei dem Punkt, den Georg Pazderski eben in die Runde gebracht hat. Es ist immer wieder die Rede von einer Verantwortung, von einer Mitverantwortung. Verschiedentlich wurde auch mitdiskutiert oder argumentiert von einer Mitschuld der AfD. Michael Brandt von der CDU, Sie haben relativ schnell nach den Ermittlungserkenntnissen des Generalbundesanwaltes die direkte Linie gezogen von einem Björn Höcke zu dieser Tat. Begründen Sie uns noch mal genauer, wie Sie da argumentieren.
Ja, ich sag mal, es ist doch völlig klar, dass ohne die bodenlose Hetze der letzten Jahre, vor allem von der AfD, das nicht möglich gewesen wäre. Die Funktionäre der AfD, nicht die Wähler, tragen einen maßgeblichen Anteil an dem Klima, das entstanden ist. Hass, Hetze, Gewalt und jetzt eben auch Mord. Und die Distanzierung der AfD erfolgt doch wirklich nur formal und auch nur in Teilen. Wir haben das doch letzte Woche wieder erst gesehen, als ein Landtagsabgeordneter in Bayern, während meinem ermordeten Freund Walter Lübcke gedacht worden ist, er nicht aufgestanden ist. Während Herr Gedeon in Baden-Württemberg diesen Mord als Vogelschiss bezeichnet im Vergleich zu linksextremistischen und islamistischen Taten. So verharmlost man, dann wird natürlich gesagt, wir machen uns nicht mit dem gemein, der sich gerade geäußert hat. Aber die Gewaltbereitschaft spricht dieser Partei doch aus allen Poren. Das merken wir doch im Bundestag. Und auch die Ereignisse um Chemnitz haben doch gezeigt, dass hier ein neues Netzwerk und ein neues Zusammengehen der neuen Rechten passiert. Zwischen Hooligans, Reichsbürger, Neonazis und eben auch der AfD. Also wer das nicht sieht, der ist ja blind.
Jörg Pazderski, dafür hat es wirklich x Beispiele gegeben. Wir haben in Chemnitz gesehen, den Brandenburger AfD-Chef, wie er Seite an Seite mit Neonazis marschiert ist.
Das
wie
ist so
können
falsch.
Sie das bestreiten? Wie bestreiten
Nein,
Sie das?
Das ist so falsch. Er ist nicht Seite an Seite mit Neonazis spaziert, sondern es gab da einen Trauermarsch und da haben sich offensichtlich Personen mit eingeschlichen, von denen man noch nicht mal weiß, ob die nicht auch vom Verfassungsschutz waren. Das muss man ja sehen. Das, ja, Herr Brandt, so einfach
bei ist Ihnen waren es immer die anderen.
Und wenn Sie jetzt tatsächlich mal auf die nackten Zahlen schauen, dann stellen wir eben fest, dass es im ersten Quartal 217 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gegeben hat. Davon 114 gegen die AfD, also mehr als die Hälfte gegen die AfD und nur 21 gegen die SPD und 19 gegen die Grüne. Und ich darf einfach sagen,
Sie haben doch gerade eben Statistiken angezweifelt, aber wenn es Ihnen passt, dann geht's.
Aber das, nein, das ist eine Anfrage an den Bundestag gewesen und die hat der Bundestag entsprechend beantwortet. Na,
die Bundesregierung.
Ja, die Bundesregierung, das ist richtig. Und wissen Sie, wir haben in diesem Jahr haben wir den Fall Magnitz gehabt. Da hätte ich mal von Ihnen auch einen Aufschrei.
Einer von uns ist ermordet worden. Sie brauchen hier nicht mit irgendwelchen Sprüchen zu kommen, die nicht ernst gemeint sind.
Da hätte ich mal einen Aufschrei auch von Ihnen gewünscht, dass Sie sagen, so was geht überhaupt nicht. Es hat ein Bombenattentat in Dömeln stattgefunden.
Wir haben jegliche Gewalt verurteilt.
Herr Pazderski, das kam in der Tat recht schnell.
Ja, aber vielleicht darf ich ja auch mal ausreden. Es hat ein Bombenattentat in Döbeln stattgefunden. Also uns zu unterstellen, wir würden Gewalt anwenden, das ist absolut unsinnig.
Ich habe gesagt, die Gewaltbereitschaft spricht aus allen Poren.
Das muss ich nochmal sagen. Und das stimmt auch nicht mit der Gewaltbereitschaft, Herr Brandt, das wissen Sie. Was Sie hier versuchen, Sie versuchen hier einen Popanz aufzubauen. Und zwar, weil Sie natürlich Angst vor den Wahlen im Osten Deutschlands haben und versuchen, die AfD zu diskreditieren, um so möglicherweise noch ein paar Wählerstimmen im Osten zu kriegen. Das wird Ihnen aber nicht gelingen.
Also das halte ich jetzt wirklich für etwas daneben, weil wer Hass predigt, enthemmt Gewalt. Und Ihr Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender hat erklärt, wir werden Sie jagen, Frau Merkel und wen sonst noch. Ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag erklärt dem Deutschen Bundestag den Krieg. Das Ganze enthemmt und bringt diejenigen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, auch an eben diesen Punkt.
Ja, darf ich denn mal daran erinnern, dass beispielsweise der Herr Stegen auch gesagt hat, wir müssen nicht nur die politischen Anhalte, sondern auch das Personal der AfD attackieren oder dass die Jusos sich beispielsweise mit einem Baseballschläger abbilden lassen.
Das finde ich nicht gut.
Ja, sehen
das
Sie.
Das haben wir auch verurteilt, dann, das geht nicht.
Was ich damit sagen will, ist, die derzeitige Stimmung im Lande wird maßgeblich sowohl von Ihrer Seite, möglicherweise auch von unserer Seite mit befeuert. So, und
keine Gleichsetzung.
Wir müssen uns alle zurücknehmen. Auch Sie müssen sich zurücknehmen. Wenn ich daran denke, dass der Herr Tauber beispielsweise Grundrechte einschränken will für Personen, da sehen Sie doch mal, wie weit schon gekommen ist.
Aber das ist ein Teil unserer Verfassung. Nein, das ist unsere Verfassung. Sehen Sie, das ist schon wieder Propaganda. Schon wieder Propaganda.
Maßnahmen sind das. Das ist genau das, was wir in der DDR gehabt haben.
Nein, es passt Ihnen nicht, wenn der Staat wehrhaft ist.
Sprechen Sie mal, Herr Brandt, sprechen Sie mal
mit Bürgern. An dem Punkt würde ich jetzt gerne mal reingehen, meine Herren. Ich würde jetzt inhaltlich noch mal einen Schritt weitergehen bei dieser Diskussion, inwieweit die AfD, die Rhetorik der AfD, da rechter Gewalt auch den Boden bereitet. Das ist ja der Punkt, an dem wir gerade sind. Und es gibt ein Zitat vom thüringischen AfD-Chef von Björn Höcke, dessen Flügel ja auch als Verdachtsfall des Verfassungsschutzes betrachtet wird. Der sagt, im Juni 2018, wir als staatstreue Bürger haben bisher nur geredet. Die Zeit des Redens ist vorbei. Wir müssen das Recht des Souveräns in die eigene Hand nehmen und wir müssen auch heute wieder Geschichte schreiben. In dieser Lage ist nicht Ruhe, sondern Mut und Wut und Renitenz und ziviler Ungehorsam die erste Bürgerpflicht. Holen wir uns unser Land zurück. kämpfen wir. Jörg Pazderski, was ist Ihre Antwort auf alle, die sagen, dass genau das diese Rhetorik ist, die wir ja auch sehen in der Rhetorik von Stefan E., der gesagt hat, wenn die Regierung jetzt nicht bald abtritt, dann werde es Tote geben. Diese Parallelen bestreiten Sie?
Ich kann nur dazu sagen, dass ich diese Aussagen für falsch halte von Herrn Höcke. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass natürlich im Moment in der Bevölkerung auch das Gefühl herrscht, dass in diesem Lande etwas vorgeht, was nicht in Ordnung ist. Dass man offensichtlich von den Regierenden nicht mehr gehört wird. Und ich kann nur dazu sagen, Herr Brandt, unterhalten Sie sich mal mit Menschen im Osten Deutschlands, die sagen, wir erleben etwas, was wir geglaubt haben, dass wir das 1989 überwunden haben. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Leute, die auf die Straße gehen, demonstrieren, werden kriminalisiert und ähnliches mehr.
Inwiefern wird die Meinungsfreiheit denn eingeschränkt? Wir führen ja gerade heute Vormittag im Deutschlandfunk eine sehr faire Diskussion.
Ja, kann ich Ihnen sagen, dass zum Beispiel bestimmte Themen versucht werden, mit einem Tabu zu belegen. Wer beispielsweise die Migration kritisiert, wird sofort in die rechte Ecke gestellt und dazu wird als Menschen verachtend wird er dargestellt. Wer beispielsweise kritisiert, dass die Europa oder die Euro-Rettung wieder die Verträge von Maastricht widerspricht gegen die Maastrichter Verträge, der wird sofort auch in eine Ecke gestellt, nach dem Motto, der will kein Europäer sein.
Ja, okay, also, Herr Pazderski, machen Sie nicht so viele Punkte auf einmal. Ja, ich würde hier gerne noch ergänzen, die Stimme von Hartmut Lange, Herr Brandt, ich würde gerne Ihre Reaktion gerne darauf hören, der sagt, die allgegenwärtige Abwertung migrationskritischer Meldungen sei unerträglich, überheblich und undemokratisch. Was ist Ihre Antwort?
Also erstens ist es ja wieder ein typisches Beispiel zu sagen, es gibt so eine Meinungsdiktatur in Deutschland, Herr Pazderski. Das ist natürlich Unfug. Es gibt kritische Stimmen innerhalb der CDU/CSU, innerhalb meiner Fraktion. Und Kritik muss sein. Ich kann auch manchen Frust verstehen, aber der ist doch klar zu unterscheiden zwischen Hass und Hetze. Sie werfen das gerade in einen Topf. Im Übrigen auch die Euro-Rettungspolitik. Sie diskutieren gerade mit einem Abgeordneten, der zu den wenigen gehört, die dem ESM nicht zugestimmt haben. Es ist doch nicht so, dass in Deutschland man keine Kritik erheben darf. Das behaupten Sie. Und deswegen würde ich mal sagen, Sie versuchen, die Wähler zu umgarnen. Aber ich finde, man muss eins sehr klar sagen. Kritik ist nicht nur angemessen, sondern sie ist notwendig im Diskurs. Aber den ersticken Sie gerade. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, Kritik ist richtig. Aber ich glaube, wir brauchen neben den Fragen von politischen Lösungen, von Sicherheitsbehörden, auch am Arbeitsplatz, im Verein, da wo nämlich die Hetze auch stattfindet, auch manchmal das Wort, es reicht jetzt, mach mal halblang, weil da werden Dinge in einen Topf geworfen. Hass und Hetze ist was ganz anderes als Kritik und das wissen Sie, glaube ich, sehr genau.
Wir haben zwei Hörermeinungen, mit denen ich jetzt gerne weitermachen möchte. Thomas Krecker aus Hamburg hat sich gemeldet. Hallo Herr Krecker, was ist Ihr Beitrag? Sie waren jetzt inhaltlich, glaube ich, auch bei dem Punkt, bei dem wir gerade waren, Meinungsführerschaft und Thema Migration. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Erstmal schönen guten Tag in die Runde. Ich gehöre unter anderem dem Netzwerk Reconquista Internet von dem Jan Böhmermann an, wo wir versuchen, permanent in die Twitter-Accounts der AfD-Kollegen inhaltliche, positive, freundliche und inhaltliche Antworten zu geben. Deswegen verfolge ich sehr viele Twitter-Accounts von Brandner, Steinbach, Erika Steinbach oder Malte Kaufmann und so weiter und so fort. Und es ist dort sehr, sehr deutlich zu sehen, dass es zwei wesentliche Strukturen gibt. Das eine ist ein permanentes Penetrieren des Gefühls der Vernachlässigung. Eben hat der Kollege Pazderski gesagt, in der Bevölkerung herrscht ein Gefühl. Die AfD ist massiv dabei, dieses Gefühl überhaupt erst zu erzeugen. Wenn man es schafft, in die Diskussion mit einzelnen Teilnehmern der Rechten zu kommen und die genau fragt, ja, wo genau ist es denn jetzt bei dir, dass das Gefühl ausgelöst wird, dann haben die oft gar keine Antwort und sagen, ja, das habe ich gehört. Das heißt, erster Punkt ist, es wird durch massive Online-Medien-Druck der AfD das Gefühl, auf das sie sich beruft, überhaupt erst erzeugt. Und das zweite ist, dass es permanent eine Rhetorik gibt, der Selbstverteidigung. Das heißt, wenn ihr euch, wenn die da oben so schlimm sind, dann habt ihr das Recht, euch zu verteidigen. Und mit Selbstverteidigung ist bisher weltweit zu allen Zeiten jeder Krieg begründet worden. Und ich gebe nur mal ein einziges Beispiel von Hunderten, die ich sagen könnte. Herr Kollege Brandner hat gerade... Nein, nein. Der AfD-Mann.
Achso, okay.
Der hat gerade zum Beispiel getwittert, was sie permanent machen, dass es verfassungswidrig ist, dass der Vizepräsident noch nicht gewählt worden ist. Das ist einfach nicht wahr, sondern das ist ein Hausbrauch, gehört zur Geschäftsordnung etc. pp. Die AfD verweigert sich da. Das heißt, an der Stelle werden immer wieder mit Vokabeln wie verfassungswidrig, Recht gebrochen etc. und so gearbeitet. Und das erzeugt bei Menschen, die ohnehin labil sind, die ohnehin in eine sehr extreme Richtung tendieren, denen vielleicht auch eine bestimmte Beißhemmung fehlt, entsteht das Gefühl, okay, hier passiert etwas, dagegen darf ich mich wehren. Und diese Erlaubnis, die wird von der AfD erzeugt. Das heißt, sie erzeugen das Gefühl und sie erzeugen die Erlaubnis. Ganz klar ist,
dass okay, Thomas Krecker, genau. Vielen Dank. Ich glaube, Ihr Punkt ist deutlich geworden. Danke sehr für Ihre Meldung, für Ihre Meinung heute Morgen hier bei uns in Kontrovers. Matthias Maas-Enriques aus Leverkusen ist jetzt dran. Schönen guten Tag, Herr. Ach so, nee, Moment, jetzt kriege ich aus der Regie die Info, dass das, glaube ich, eine Hoffnung ist, die sich auf die Zukunft richtet. Aber dann nehmen wir das doch jetzt nochmal in die Runde. Petra Pau, wir haben jetzt auch im Mordfall Walter Lübcke immer wieder gesprochen, auch über Hass und Hetze im Netz. Damit kennen Sie sich auch sehr gut aus als Betroffene. Was wäre denn Ihr Wunsch, was wäre Ihre Idee, wie da der Staat, vielleicht die Justiz, die Polizei darauf reagiert, mit umgeht?
Also zuallererst, und das habe ich mir zur Maxime gemacht, auch in den Debatten im Netz, da, wo Widerspruch notwendig ist, muss Widerspruch geleistet werden. Und ansonsten ist im Netz wie im richtigen Leben der Aufruf zu Gewalt oder gar Mord und anderes verboten. Und das Ganze muss verfolgt werden. Dazu müssen wir, und da bin ich dann tatsächlich auch für inhaltliche Aufrüstung, beispielsweise auch Polizistinnen und Polizisten, aber auch Juristen in ihrer Ausbildung überhaupt befähigen. Wie oft kommen Menschen, und damit meine ich jetzt nicht privilegierte Menschen wie ich als Politikerin, die im Zweifelsfall geschützt wird, wenn sie bedroht wird, aufs Polizeirevier und sagt, hier werde ich ganz massiv bedroht, eingeschüchtert, weil ich mich in der Hausaufgabenhilfe im Flüchtlingsheim oder anderswo engagiere. Mir wird gedroht, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen. Und wie oft werden sie weggeschickt und wird ihnen gesagt, es ist ja noch nichts passiert. Nein, das ist genauso eine Straftat, wie wenn mir Auge in Auge jemand gegenüber diese Drohung äußert. Ich denke, wir müssen da alle, da bin ich auch bei den Anrufern, viel aufmerksamer sein und das Stoppschild schon da aufstellen, ganz egal, ob auf dem Schulhof, bei Twitter oder in der Kneipe am Stammtisch, wo Ausgrenzung, wo Menschenfeindlichkeit beginnt und Haltung zeigen.
Und das ist ja die große Frage, wie das funktionieren kann, Michael Brandt. Ich habe neulich den Vergleich gelesen, im Netz dieser Hass und die Hetze, die dort grassiert. Das ist ja über Jahre toleriert worden. Das sei genauso wie den Straßenverkehr nicht zu kontrollieren und sich dann hinterher zu beschweren, dass sich niemand an die Regeln hält. Wir haben aus der Feder der schwarz-roten Koalition das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das jetzt nochmal nachgerüstet werden soll. Hat es denn bisher überhaupt funktioniert?
Also ich denke, es war schon absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es zeigt sich auch jetzt wieder am Fall Lübcke, dass jemand, der ermordet wird, der hingerichtet wird, hinterrücks, dass auf dem auch noch als Toter rumgetrampelt wird im Netz. Das zeigt, dass wir zum Beispiel beim Thema Online-Durchsuchung noch nicht weit genug vorangegangen sind. Dazu braucht es auch immer Mehrheiten. Die SPD wollte an der Stelle nicht mehr, aber wir kämpfen, dass wir jetzt in dieser Koalition noch etwas mehr hinbekommen. Im Übrigen, glaube ich, brauchen wir einen Mix beim Bekämpfen von Rechtsextremismus im Netz und nicht im Netz aus Repression und Prävention. Auch das ist noch nicht genannt worden. Wir brauchen auch starke Unterstützung bei Aussteigerprogrammen, bei der Analysefähigkeit und natürlich gehört auch mehr Personal, mehr Ressourcen dazu. Im Übrigen auch Überwachung, denn im Bereich des Islamismus hat sich ja gezeigt, wir haben mit einem erheblichen Aufwand aber eine Reihe von Erfolgen gebracht. Im Übrigen passt das zur Diskussion vorher, Herr Pasterski, Sie reden ja nicht darüber, wie eigentlich der Stand im Jahr 2019 ist. Im Bereich Islamismus hat es dank einer konzertierten Aktion wirklich gute Erfolge gegeben. Es gibt im Übrigen durchaus Ähnlichkeiten zwischen Rechtsextremismus und Islamismus. Wenn man sieht, aggressives Weltbild, wahnwitzige Behauptungen. Auch bei der Migration gibt es Erfolge.
Rechtsextremer Terror, welche Konsequenzen muss der Mordfall Lübcke haben? Das ist unser Thema heute Vormittag in Kontrovers. Ich stelle Ihnen unsere Studiogäste nochmal vor. Georg Pazderski diskutiert heute Vormittag mit uns, stellvertretender Bundessprecher der AfD und Landeschef in Berlin. Von dort aus zugeschaltet wie auch Petra Pau von der Partei Die Linke, Bundestagsvizepräsidentin und Mitglied im Bundestagsinnenausschuss, wo sie gemeinsam sitzt mit Michael Brandt von der CDU, hessischer Bundestagsabgeordneter, langjähriger Weggefährte des ermordeten Walter Lübcke, ebenfalls im Innenausschuss, wie gerade schon gesagt, und uns heute Vormittag aus Frankfurt zugeschaltet. Ich möchte jetzt einsteigen in unseren letzten Teil von Kontrovers. Noch einmal mit der Erinnerung, melden Sie sich gerne, wenn Sie bei uns mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer für die Live-Diskussion. 25 Minuten Zeit haben wir noch. Und ich möchte passend zum Thema, das wir gerade diskutiert haben, die Mail von Jürgen Helmerichs zitieren. Er sagt, solange Morddrohungen und Hassmails in unserem Land ungestraft veröffentlicht werden, wird sich nichts verändern. Jetzt nochmal stärker der Fokus auf die Frage nach den Konsequenzen, die allerdings ganz ohne Ursache und Ursachenanalyse auch nicht auskommt. Dazu passt wiederum die Mail von Kevan Tonekaboni. Der schreibt uns, während der Islamismus teilweise übertrieben reagiert wurde, wird Rechtsextremismus traditionell klein geredet. Es braucht Demokratie, Präventions- und Deradikalisierungsprojekte einerseits, aber auch die schmerzhafte Frage, wo wir in der gesellschaftlichen Mitte durch Fremdmachen, Alltagsrassismus, Diskriminierungen etc. den Nährboden für diesen Hass und die Taten bereitstellen. Michael Brandt von der CDU, damit bin ich jetzt nochmal bei der Rolle, die Ihre Parteifamilie gespielt hat. Gemeinsam mit der Union haben Sie ja das Thema Migration ganz intensiv gewälzt. Noch im vergangenen Jahr hat Horst Seehofer gesagt, das Mittel, das am besten gegen Rechtsextremismus helfe, das sei eine vernünftige Migrationspolitik. Und das wird jetzt auch immer wieder erinnert an das Zitat von Horst Seehofer, die Union werde sich gegen eine Einwanderung in die Sozialsysteme stemmen bis zur letzten Patrone. Zitat Ende, Horst Seehofer. Ist auch die Rolle der Union hier in dieser Diskussion, die wir jetzt im Moment führen über Rechtsextremismus? Wir haben noch das Wort des früheren Ministerpräsidenten aus Sachsen im Ohr, dass die Sachsen immun seien gegen rechts. Ist dieser Vorwurf richtig, dass auch aus der Union das Thema, die Gefahr immer wieder klein geredet wurde?
Also erstens, ich glaube, die Ränder bekämpft man nicht dadurch, indem man ihnen hinterherläuft, sondern als konservative Kraft, als christlich-demokratische und soziale Kraft und Volkspartei muss man mehrere Themen ansprechen. Ich glaube im Übrigen, dass das Thema Migration in der Tat ein wichtiges Thema ist. Und man darf ja im Jahr 2019 auch mal darauf hinweisen, dass es dort im Kampf gegen illegale Migration große Erfolge gibt, auch Maßnahmen, die die Große Koalition gemeinsam mit der SPD ja auch beschlossen hat. Die Zahlen sind geringer als die vor der großen Anzahl im Jahr 2015. Es gibt auch eine Reihe von anderen Entscheidungen, die wir im Bereich Migration getroffen haben. Aber ich glaube, es wäre falsch, allein über Migration zu sprechen. Die Leute treibt um das Thema wirtschaftliche Entwicklung, Fachkräfte. Da gab es gerade ein Einwanderungsgesetz, dass wir uns um die kümmern wollen, die wir natürlich auch gebrauchen können. Auch Deutschland darf seine Interessen definieren. Insofern, ja, wir wollen nicht die Einwanderung, die Sozialsysteme. Die Wortwahl Patrone, das ist nicht meine Wortwahl. Ich glaube aber auch, dass Themen wie Pflege, Pflegenotstand, viele andere Themen, Digitalisierung, Mobilität, das sind große Themen. Und als Volkspartei darf man sich nicht nur auf ein Thema konzentrieren. Aber in der Tat, es gibt große Erfolge bei der Bekämpfung illegaler Migration. Herr Pazderski hat dazu im Übrigen nie ein Wort verloren. Und die AfD, weil ist ja klar, dann geht die Konjunktur weg, wenn man sieht, dass Politik reagiert. Und ich denke auch, dass das, was der Schreiber eben genannt hat, zum Beispiel im Bereich Thema NSU ein ganz wichtiger Hinweis ist, dass in der Tat in der Vergangenheit manche Zeichen nicht richtig gedeutet worden sind, dass man dort auch Gefahren unterschätzt hat. Denn anders ist ja der NSU nicht zu erklären. Im Übrigen ist die Geschichte bis heute nicht rund. Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass es nur drei Täter gab, Bönhardt, Mundlos, Tschäpe, sondern da gab es ein Netzwerk. Und ich glaube, auch dort braucht es mehr Anstrengungen. Wir haben eine Reihe von Konsequenzen gezogen, 47 Empfehlungen aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, die auch umgesetzt worden sind, wie eben eine gemeinsame Rechtsextremismusdatei.
Okay, aber Herr Brandt, man muss arbeiten ehrlicherweise, an den Themen. Ja, ich hatte eine umfängliche Frage gestellt, deswegen sei es Ihnen gegönnt, dass Sie jetzt auch sehr ausführlich antworten konnten. Würde aber trotzdem gerne noch mal weitergehen an Petra Pau von der Linkspartei. Diese Ankündigung, die wir jetzt auch hören, zum Beispiel von Horst Seehofer, vom Innenminister von der CSU, der sagt, wir müssen dem Rechtsextremismus die Stirn bieten. Freuen Sie sich da über ein echtes Umdenken?
Nur zu, wenn es dann wirklich geschieht. Und ich fand das damals eine furchtbare Entgleisung durch Horst Seehofer. Und ich hoffe, dass das, was auch in der letzten Woche im Bundestag mit Ausnahme einer Fraktion, von allen Fraktionen und auch vom Bundesinnenminister zu diesem Thema gesagt wurde, jetzt auch in die Unterstützung einerseits der Beamten, die hier vor Ort unterwegs sind, mündet. Aber ein wichtiges Stichwort hat Herr Brandt ja schon aufgeworfen, das Thema Prävention. Ich denke, wir müssen schauen, dass diejenigen, die sich im Alltag für die Demokratie engagieren, die sich im Alltag aber auch in der Beratung von Opfern rechtsextrem oder rassistisch motivierter Gewalt engagiert, dass die gestärkt werden. Und da tut sich die Partei von Herrn Pasterski ja genau durch das Gegenteil hervor, indem sie diese Menschen kriminalisieren. Und ich finde, wir müssen mit den Haushaltsberatungen im September mit Blick auf den Haushalt 2020 das richtige Zeichen setzen. Das heißt, nicht kürzen bei den bundesweiten Strukturen zur Opferberatung, nicht kürzen bei den bundesweiten Strukturen zur Demokratiebildung. Es muss uns klar sein, das ist keine jemals abgeschlossene Aufgabe. Demokratiebildung wird eine Daueraufgabe bleiben. Selbst wenn es uns gelingt, und das hoffe ich sehr, rechtsextreme und rechtsterroristische Netzwerke nicht nur aufzuklären und aufzuspüren, sondern diese Menschenfeinde zu entwaffnen und diese Gefahr zu entschärfen. Demokratiebildung wird immer wieder bleiben.
Alles klar, das wird natürlich auch eine Aufgabe sein. Sie haben die Haushaltsverhandlungen angesprochen, die Geld kosten wird. Damit würde ich gerne weitergehen zu unserem nächsten Hörer, zu Herrn Herzlich. Achim Herzlich hat sich bei uns gemeldet. Wie nehmen Sie unsere Diskussion bisher wahr? Was ist Ihr
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Hallo. Also erst einmal möchte ich sagen, ich möchte jetzt nicht nur mit dem Finger auf die Atomkraftpartei AfD zeigen. Die haben eine Menge Widersprüche und ich finde es auch nicht gut, dass der Herr Höcke jetzt, ich habe da eine Doku gesehen am rechten Rand und es ist wirklich schlimm, dass der sich jetzt so als Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold-Führer aufspielt. Das war eigentlich mal eine sozialdemokratische Organisation zur Verteidigung der Demokratie der Weimarer Republik. Nur die SPD hat sich die Symbolik von dem Höcke-Flügel ja auch nehmen lassen. Das Reichsballer Schwarz-Rot-Gold gibt es noch. Das ist aber nur noch ein eingetragener Verein mit 300 Mitgliedern. Also Kritik an Sigmar Gabriel, Martin Schulz und wer da noch so jetzt Ehrenmitglied ist. Dann habe ich noch eine weitere
Herr Herzlich,
Kritik,
jetzt müssen Sie uns aber helfen, den Bogen zu schlagen. Herzlich, helfen Sie uns, den Bogen zu schlagen zu unserem Thema. Welche Konsequenz fordern Sie aus dem Mordfall,
Walter Lübcke? Ja, ich fordere die Konsequenz, dass sich sämtliche Parteien mal die Frage stellen, wie steht es eigentlich um unsere eigene Diversität. Ich treffe immer wieder Menschen in Deutschland, die super integriert sind mit Migrationshintergrund, zum Beispiel auch mit mittel- und südafrikanischem Migrationshintergrund, die hier aufgewachsen sind, fließend Deutsch sprechen. Wo sind die in unseren Parteien? Die sehe ich weder bei der CDU noch bei der SPD noch bei der FDP und auch nicht bei den Grünen. Also bitte, wo haben wir denn unsere wir haben unsere Barack Obamas in Deutschland, aber die sind in keiner Partei vertreten. Also da kann man nicht nur mit dem Finger immer auf die AfD zeigen, wenn das gesellschaftliche Klima so polarisiert ist, dass die anderen Parteien da nichts tun, damit wir wir vielleicht auch mal ein positives Bild in die Gesellschaft senden.
Interessante Frage, herzlich. Vielen Dank. Es ist auch in der Tat nicht, Dankeschön nach Duisburg, es ist auch in der Tat überhaupt nicht unser Debattenstil, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Aber Georg Pazderski, Sie sitzen als AfD-Vertreter hier in unserer Runde. Wie sieht es denn in Ihrer Partei aus mit der Diversität, nach der Herr Herzlich gerade gefragt hat?
Na, also lassen Sie mich auch mal was zu dem anderen sagen, denn ich muss mir jetzt 4 Beiträge anhören von meinen beiden Diskussionspartnern, die ich so nicht stehen lassen kann. Es wurde von Hass und Hetze durch die AfD gesprochen. Wissen Sie, da will ich Ihnen nur eins sagen. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele aufzählen. In Pankow beispielsweise werden Steckbriefe von AfD-Politikern ausgehängt. Ein Bürgerbüro in Pankow wurde zum 7. Mal überfallen, Scheiben eingeworfen, zerschmiert. Wir erleben eine Einschüchterung von Menschen, die sagen, ja, was die AfD macht, ist ja gar nicht so schlecht. Oder auch von Menschen, die sagen, ich finde die Migration nicht gut. Das geht so weit, dass Menschen, die AfD wählen, sich nicht zu ihr bekennen, weil sie sagen, dann habe ich ein Problem in meinem Umfeld.
Jetzt möchte ich doch an unser Thema erinnern. Da geht es ja heute im Kampf um den Rechtsextremismus. Sagen. Sie hatten auch in unserer Sendung schon breiten Raum. Die konkrete Frage war jetzt: Diversität bildet sich in unserer Gesellschaft ab, inwiefern denn in Ihrer Partei?
Natürlich als Konsequenz bildet sich auch in unserer Partei Diversität ab. Wir haben gestern beispielsweise die Junge Alternative hier in Berlin hat einen neuen Vorstand gewählt. Da haben wir einen Russlanddeutschen, da haben wir einen jungen Menschen türkischer Abstammung, wir haben eine Tschechin im Vorstand. Das bedeutet, natürlich ist auch die Diversität bei uns in der Partei. Und ich will ja noch mal Folgendes sagen. Ich habe 14 Jahre im Ausland verbracht. Ich weiß sehr gut, was es bedeutet, fremd in einem Land zu sein. Und ich weiß auch ganz genau, was es bedeutet, dass man natürlich auch eine Bringschuld hat, wenn man sich integrieren will. Und das Wichtigste ist natürlich, die Sprache zu erlernen. Und das müssen wir einfach von den Menschen verlangen, die zu uns kommen.
Ja, haben wir das Beispiel von Herrn Herzlich ja gerade gehört.
Der muss sich integrieren.
Gut, dann lassen Sie uns inhaltlich vielleicht wirklich weitergehen. Herr Pazderski, das Thema ist heute nicht die Eingliederung und der Sprachenerwerb von Migranten, sondern wir sprechen über die Gefahr des Rechtsextremismus. Und ich glaube, damit unsere Diskussion jetzt auch wieder ein bisschen konkreter wird und wir inhaltlich auch noch das Stück weitergehen können, lassen Sie uns noch mal schauen über die jetzt ja wirklich konkreten inhaltlichen politischen Vorschläge, die da jetzt im Raum sind. Wir hatten gerade schon mal kurz über die digitale Gefahr gesprochen, über Hass und Hetze im Netz. Jetzt würde ich einfach gerne noch mal auf die Vorschläge schauen. Innenminister Seehofer will auch nicht nur den Verfassungsschutz als solchen stärken, personell, sondern er will auch die Befugnisse der Geheimdienste erweitern. Er setzt jetzt wieder auf Trojaner, auf den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation. Petra Pau, was ist Ihre Sicht darauf?
Also all diese Mittel aus dem Zettelkasten der Innenpolitiker, die das in den Vordergrund stellen, wage ich zu behaupten, werden uns nicht helfen gegen den enthemmten Hass und die Gewalt. Also weder der Trojaner noch die Online-Durchsuchung sorgt dafür, dass sich in den Köpfen an irgendeiner Stelle etwas ändert, sondern wir müssen da, wo Straftaten begangen werden, diese konsequent verfolgen. Ich sage es noch einmal, im richtigen Leben genauso wie im Netz. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die gefährdet sind, in diese Strukturen abzurutschen, nicht nur ein Angebot bekommen, sondern auch ein Stoppzeichen bekommen. Das heißt, Jugendarbeit, Präventionsarbeit ist entsprechend zu finanzieren und auch personell auszustatten. Und auch im Bereich Bildung muss eine ganze Menge mehr passieren. Und bitte, ich bin sofort dabei, wenn wir die Polizeien in den Ländern und im Bund sowohl inhaltlich entsprechend ausstatten, als auch personell. Da ist in den Ländern wie im Bund in den letzten Jahren viel zu sehr gespart worden, so dass auch Polizistinnen und Polizisten sich oftmals dieser ganz enthemmten Gewalt kaum noch entgegenstellen. Auch damit müssen wir oder entgegenstellen können. Damit, denke ich, haben wir sehr viel mehr zu tun, als wenn wir jetzt nach neuen Befugnissen schreien, die im Zweifelsfall nichts helfen, wenn beispielsweise die Nachrichtendienste ihre Kenntnisse und Erkenntnisse zur Verabredung, Vorbereitung schwerster Straftaten oder gar begangener schwerster Straftaten nicht an die Strafverfolgungsbehörden geben.
Wie weit hat die CDU, die ja an weitaus mehr Landesregierungen beteiligt ist als die Linke, und damit geht die Frage jetzt wieder an Michael Brandt, wie weit hat die CDU da das Thema auch bei der Polizei im Griff? Wir sind jetzt mit Michael Brandt wieder in Hessen. Wir wissen, dass wir dort den Fall einer Anwältin hatten, der angedroht wurde, ihre zweijährige Tochter werde, Zitat, geschlachtet werden. Wir wissen, dass die Person, dass die Datenabfrage in einer Frankfurter Polizeiwache passiert ist. Wie kann sowas passieren?
Also erstens, man muss da hart durchgreifen. Wenn solche Fälle stattfinden, dann muss es alle disziplinarischen Mittel geben. Wovor ich mich wehre, ist, dass hier ein Pauschalurteil gegen die Polizei gefällt wird, wie das manchmal in der politischen Diskussion stattfindet. Ich bin ein ausdrücklicher Freund der Polizei, sowohl hier im Land, aber auch der Bundespolizei, und habe sehr enge Kontakte in die Polizei, kenne ganz viele und bin auch im Übrigen stolz auf dieses Vertrauensverhältnis mit den Polizisten, weil man da eine ganze Menge erfährt. Aber ich höre aus der Polizei, wenn solche Fälle sind, dann muss man hart durchgreifen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Bundespolizei auf diese Fälle sehr schnell reagiert hat, auch in Hessen reagiert worden ist.
Aber ist in dem Fall denn hart durchgegriffen worden? Soweit ich weiß, ist das Thema immer noch ungeklärt und die Verantwortlichen werden gesucht.
Also der Polizist, also wir haben ja gerade, wenn Sie den aktuellen Fall meinen, der Polizist war ja sogar in Untersuchungshaft, ist jetzt wieder auf freiem Fuß, aber tut seinen Dienst nicht. Also das heißt, natürlich kommen erstmal sofort die Konsequenzen und es muss ermittelt werden. Das gehört natürlich auch zum Rechtsstaat dazu. Ich kann nicht sagen, das ist der Verdacht und dann wird der Mann aus dem Dienst entfernt, aber er ist erstmal suspendiert worden. Und das sind auch die richtigen Maßnahmen, absolut. Also ich erlebe das ja auch bei der Bundeswehr zum Beispiel. Die Normalos in der Bundeswehr, ich rede nicht von diesen Extremistischen, die es dort auch gibt, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Gerade die Mehrheit fordert, wenn solche Fälle da sind, dann auch Konsequenzen sehr entschlossen durchzusetzen. Und Sie müssten mir einen Fall nennen in der Bundeswehr oder andere, wo das nicht passiert ist.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Also es gibt natürlich in letzter Zeit sehr viele solcher Fälle, Einzelfälle in Anführungsstrichen, sowohl in den Polizeien, ohne dass ich die Polizei pauschal verurteile. Ganz im Gegenteil, ich bin GdP-Mitglied, um das auch gleich mal an dieser Stelle zu sagen. Aber wir haben hier in Berlin eine Serie von offensichtlich rechtsmotivierten Terroranschlägen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Und es stehen sowohl Mitarbeiter des Verfassungsschutzes als auch der Polizei im Moment im Verdacht, zumindest den Straftätern Informationen geliefert zu haben. Wir haben nach wie vor nicht aufgearbeitet aus dem NSU-Komplex die Mitgliedschaft von Polizisten aus der Einheit der ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter im Ku Klux Klan. Die sind, wenn sie nicht inzwischen in anderen, zum Beispiel parlamentarischen Ämtern sind, immer noch Beamte des Bundeslandes Baden-Württemberg. Ich denke, wir müssen hier tatsächlich dafür sorgen, dass diejenigen, die das aufzuarbeiten haben, das dann auch mit aller Konsequenz tun können und dass da kein falsch verstandener Korpsgeist dagegen steht.
Okay, der Punkt ist angekommen. Jetzt gehe ich mit Ihnen nochmal, mit Ihnen allen nochmal zurück nach Frankfurt. Von dort hat sich nämlich...
Darf ich dazu auch was sagen?
Herr Pazderski, wenn Sie beim Punkt bleiben, gerne.
Ja. Ich bleibe beim Punkt sicherlich. Die Frage ist doch, brauchen wir neue Befugnisse für den Verfassungsschutz? Und da sage ich, nein, wir brauchen keine neuen Befugnisse, sondern wir müssen das ausschöpfen, was wir bereits haben. Wir haben Recht und Gesetz und das können wir tun. Was wir tun müssen, ist natürlich, wir müssen die Polizei und wir müssen die Justiz befähigen, dass sie auch gegen solche Dinge vorgehen kann. Und das ist doch der Punkt. Aber immer eine weitere Ausweitung von Befugnissen bedeutet doch, dass es dazu kommt, dass wir auch weiter die Rechte der Bürger einschränken.
Okay, dann haben wir in einer sehr kontroversen Runde, die wir heute Morgen haben, an diesem Punkt mal einen Konsens rausgearbeitet. Und jetzt gehen wir aber wirklich nach Frankfurt.
Moment, das stimmt nicht.
Ja, gut, ich meinte jetzt zwischen Frau Pau und Herrn Pazderski.
Weil ich denke schon, dass
um
es nochmal speichert.
Nicht unklar und präzise zu sein. Also jetzt will Frau Pau auch noch protestieren, aber jetzt gehen wir wirklich nach Frankfurt zu Herrn.
Darf ich einen Punkt sagen?
Jetzt hat Herr Kitsch
wirklich
gewartet.
Weil das zeigt sich im Fall Lübcke, dass die Speicherfristen.
Herr Brandt, geben Sie unserem Hörer bitte die Chance, jetzt auch mitzudiskutieren.
Gut, das mache ich gern.
Ich hoffe, dass ich Sie richtig ausspreche, Herr Cicic.
Genau, hallo. Können
hallo.
Sie mich hören?
Ja, wir können Sie hören und Sie haben jetzt auch das Wort. Danke fürs Warten.
Okay, super, vielen Dank erstmal. Also ich wollte jetzt meine Meinung jetzt mal zu dem ganzen Thema sagen als Moslem und auch als ein Bürger, als ein deutscher Bürger in Deutschland, der auch das Ganze verfolgt, was eben diesen islamistischen Terror angeht oder auch das Ganze mit dem Verfassungsschutz, dass es sehr viele muslimische Bürger gibt, die eben verfolgt oder nicht verfolgt, sondern beobachtet werden, auch vom Verfassungsschutz. Und dahingehend wollte ich jetzt einfach mal als Moslem meine Meinung sagen, dass ich das auch gut und richtig finde, dass auch als Moslem gesagt, dieser islamische Terror, wenn man den so bezeichnen kann, oder der islamisch motivierte Terror, sage ich mal, im Islam gibt es unserer Meinung nach keinen Terror an sich. Und dass dieser Terror eben oder dieser Gewalt vom Islam aus oder von islammotivierter Terror aus verfolgt wird und beobachtet wird. Und das Gleiche erwarte ich eben auch von Herrn Posterski, wenn ich den Namen richtig ausspreche, oder von allen AfD-Lern, die das eben genauso eindeutig sagen. Sobald da irgendwie Gewalt im Spiel ist, dann bin ich auch der Meinung, dass die Befugnisse auch vom Verfassungsgericht, ja, dass die auch erweitert werden, damit eben diese Gewalt nicht vorkommt und dass die verhindert werden kann. Wir haben ja auch von Präventionsmaßnahmen gesprochen und dahingehend sind weitere Befugnisse, ja, also solange Gewalt verhindert werden kann. Natürlich gebe ich Herrn Passerzi auch recht, dass da jetzt nicht zu sehr in die Menschenrechte eingespielt wird, ja. Aber nichtsdestotrotz ist die Sicherheit der Bürger in Deutschland, ja, und auf der ganzen Welt natürlich auch wichtiger. Jetzt sage ich mal, wenn wir jetzt ein Menschenleben retten können, ja, dann ist es mir lieber, dass jetzt einige Bürger, ich sag mal, ein bisschen von ihren Rechten, ich sag mal, ablassen. Ja, das ist ansonsten vorsichtiger formulieren, aber das, okay, ist, das erwarte ich einfach auch von der rechten Seite, dass es auch mal eindeutig so gesagt wird, dass alles, was Gewalt verhindern kann, dass man da irgendwie die Unterstützung bietet, ja, auch und auch zuspricht, ja, auch von der AfD-Seite.
Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Herr Pazderski eingangs unserer Sendung den Mordfall Walter Lübcke auch sehr scharf kritisiert hat. Vielen Dank für diese Ergänzung aus Frankfurt. Und jetzt laufen wir schon langsam auf das Ende dieser Sendung zu. Ich habe länger darüber überlegt, wie wir aus dieser Sendung rauskommen und den Versuch nochmal sozusagen auf eine sachliche Ebene zu kommen. Deswegen würde ich Sie drei jetzt bitten, ungefähr eine Minute, maximal eine Minute lang auf die Frage zu antworten, die jetzt sozusagen den konstruktiven Bogen schlagen soll aus dem Mordfall Walter Lübcke, so bitter und tragisch dieser Fall ist. Was muss passieren, wer oder was muss jetzt einen Beitrag leisten für insgesamt eine verbale, eine Abrüstung in diesem Land? Georg Pazderski, da würde ich gerne mit Ihnen anfangen.
Ja, für mich ist das ganz klar. Wir müssen uns alle überprüfen. Ich denke, dass Hass und Hetze nicht nur aus der rechten Ecke kommt, sondern sie kommt genauso gut aus der linken Ecke, aber sie kommt teilweise auch aus der Mitte. Und da müssen wir uns alle prüfen, ob das wirklich der vernünftige Umgang miteinander ist. Ich bin sehr gern bereit, mich auch mit allen Politikern auseinanderzusetzen in dieser Frage. Es geht auch darum, dass wir versuchen, wieder die Gesellschaft zu einigen, die im Moment durchaus gespalten ist. Und das muss doch unser Ziel sein als Politiker, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das Ziel muss bedeuten, dass dieses Land sich auch weiterhin freiheitlich und demokratisch entwickeln kann und dass wir allen Rändern, Terroristen, überhaupt keine Möglichkeit geben, diesen Staat tatsächlich auch in Frage zu stellen oder zu beschädigen. Also ja, das muss unser aller Ziel sein.
Ich würde in der Schlussrunde gerne weitergehen zu Petra Pau von der Partei Die Linke. Was ist Ihre Idee, was muss passieren, um die Spaltung im Land, in unserem Land, von der jetzt immer wieder die Rede ist, um diesen Graben wieder zu füllen?
Also jedem muss klar sein, wer Hass predigt, enthemmt Gewalt. Und zweitens, wer die Geschichte, unsere Geschichte verharmlost, wie beispielsweise, dass die Nazizeit und der Holocaust als Vogelschiss der Geschichte benannt werden, der muss Verantwortung übernehmen für diese Enthemmung. Das muss aufhören und wer so etwas tut, muss das Stoppschild sehen. Und das Zweite, was die Spaltung der Gesellschaft betrifft, die spaltet sich doch nicht an der Frage, wie viele Geflüchtete zu uns kommen, sondern die Frage ist, wer hat tatsächliche, mutmachende Alternativen für die Sozialpolitik, für die Bildungspolitik und auch zu den anderen drängenden Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung.
Michael
und da kann
Brandt,
ich nur sagen,
jetzt AfD machen Sie den Fokus ganz weit, Frau Pau. Jetzt gehe ich weiter zu Michael Brandt in unserer Schlussrunde. Was muss passieren für eine Abrüstung?
Erstens, man muss Extremisten sehr deutlich die Maske vom Gesicht ziehen. Man muss mit Anstand und Haltung nicht nur bei schönem Wetter unseren Rechtsstaat verteidigen, umso mehr, wenn es Gegenwind gibt. Das ist aus meiner Sicht das Vermächtnis von Walter Lübcke. Denn dieser Mordfall, dieser feige Mord, der vor 3 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, zeigt eins, dass am Ende Worte zu Taten werden lassen. Und deswegen muss der Staat, aber auch jeder Einzelne einschreiten und sagen, stopp, so nicht.
Rechtsextremer Terror. Welche Konsequenzen muss der Mordfall Walter Lübcke haben? Das war unsere Diskussion heute Vormittag in Kontrovers. Ganz herzlichen Dank an Michael Brandt von der CDU, gerade gehört, den Innenpolitiker aus Hessen. Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestages von der Partei Die Linke, wie Michael Brandt auch im Bundestagsinnenausschuss. Und danke auch an Georg Pazderski, den stellvertretenden Bundessprecher der AfD und den Berliner AfD-Landeschef. Auch allen Hörern und Hörern danke fürs Mitmachen und Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.